Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zum Felslabor fährt man mit dem Auto durch einen Tunnel parallel zum Autobahntunnel ins Innere des Berges, des Mont Terry.
Sie sehen, wir fahren jetzt durch eine kalkreiche Formation, eine verkarstete Formation. Wir haben auch häufig Wasser.
Vor allem, wenn es regnet. Kalkgestein hält das Wasser nicht auf. Alle Jurahöhen sind aus Kalk, darum gibt es da nirgends eine Quelle, nirgends einen Bach. Wir fahren also mit dem Geologen Markus Buser durch Kalkgestein, um in den Ton zu gelangen.
Und sobald Sie dann im Opalinuston sind, ist es dann vollständig trocken. Der Opalinuston ist effektiv wasserdicht.
Das Wasser dringt durch die Kalkschichten, fällt dann auf den Opalinuston und der lässt kein Wasser mehr durch. Dieses dichte Gestein interessiert die Forscher mehrerer Nationen, die hier ihre Untersuchungen anstellen, um mehr über dieses Gestein zu erfahren, in das dereinst Atommüll eingelagert werden soll. Atommüll, das ist tödlich strahlendes Material. Und das Gestein, hier der Opalinuston, würde die Strahlung abhalten. Und wenn auch kein Wasser in das strahlende Lager eindringen kann, weil der Ton zuverlässig dichtet, wäre auch das Grundwasser vor nuklearer Verseuchung geschützt.
Ich denke, wir werden jetzt zunächst zu den Bohrungen gehen. Wir können das gerade angucken.
Wir sind bei deutschen Forschern von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Jetzt hat man eben einen Bohrkern herausgezogen und der wird jetzt vermessen.
Machen wir die Backen da vorne zu.
Manfred Blechschmidt.
Hier geht es um die gesteinsphysikalischen Eigenschaften des Gebirges hier, also des Gesteins erstmal. Und wir werden dann in unserem Labor in Hannover unterschiedliche Testart zur Festigkeit, zur Durchlässigkeit, zum Verformungsverhalten dann durchführen.
Das erstaunt mich, das wissen Sie noch nicht, wie Opalin...
Doch, Opalinuston ist nicht gleich Opalinuston. Es gibt hier verschiedene Fazies-Typen. Und bisher wurden in erster Linie die tonige Fazies untersucht. Und hier handelt es sich um die sandige Fazies. Da ist der Erkenntnisstand noch nicht so hoch.
Also Fazies heißt, es gibt unterschiedliche Ausbildungen des Gesteines. Es gibt in der Lagerung gewisse Sequenzen, die kalkreicher sind oder sandreicher oder toniger. Und diese Sequenzen haben unterschiedliche gesteinsmechanische Eigenschaften. Also sind unterschiedlich belastbar. Diese Untersuchungen sind sehr wichtig, weil sie für die Bauausführung eines Tiefenlagers direkt Einfluss haben.
Also der Bohrkern ist in einem Stahlrohr drin und jetzt wird dieser Kern aus dieser Röhre herausgezogen. Sieht aus wie eine kleine, dünne Betonsäule.
Es ist so, er ist nicht spektakulär. Was man sehr schön sieht, sind eigentlich die Schichten. Die sieht man an sich gut im Opalinuston, aber ist, wenn man so will, ein langweiliges Gestein. Also es ist überall grau, man sieht natürlich gewisse Unterschiede. Für die Forscher natürlich ist das anders, aber wenn man es auf den ersten Blick anguckt, ist es ein relativ langweiliges Gestein. Was interessant ist am Opalinuston ist, wenn Sie ihn anlangen, haben Sie den Eindruck, das sei ein vollständig trockenes Gestein, aber in Wirklichkeit ist der Opalinuston wassergesättigt. Der gesamte Porenraum ist also noch mit altem marinen Wasser gesättigt.
Graues Gestein, das eigentlich Ton ist, staubt und doch die Erinnerung des Meeres in sich trägt, das sich auf ihm ausbreitete. Nur in diesem Mont Terry ist dieser Meerboden zusammengeschoben worden, gefaltet, nicht mehr horizontal.
Für ein Endlager sucht man einen möglichst prognostizierbaren Raum und das bedingt, dass die Schichten an sich mehr oder weniger flach liegen. Oder so, dass man sie über weitere Strecken sicher prognostizieren kann. Dies ist in einem gefalteten Gebirge natürlich nicht der Fall. Also im Faltenjura wird man nicht auf die Idee kommen, ein Lager zu errichten. Das hat die Nagra auch sehr klar herausgestellt, dass der Faltenjura für eine Lagerung nicht in Frage kommt.
Aber warum forscht man denn hier und nicht an einem Ort, wo die Schichten horizontal liegen?
Die Forschung am Monteri entstand ab Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es war ein praktisch idealer Standort, der sehr gut zugänglich ist über die Sicherheitsgalerie der alten Autobahn. Bei einem Testlabor in 400-500 Meter Tiefe wie etwa in Bühr müssen Sie mit Schächten und Liften arbeiten. Das ist alles sehr aufwendig. Das ist hier in Monteri nicht der Fall. Man kann effektiv über diese Sicherheitsgalerie direkt hereinfahren, die Geräte aufstellen, Sie sehen das hier, und dann kann man mit kleinem Aufwand an sich eben diese Bohrungen oder andere Experimente durchführen.
Forschungen von 14 verschiedenen internationalen Forschungsteams. Unter der Schirmherrschaft der Eidgenossenschaft vom Kanton Jura beaufsichtigt. Die Forschungsresultate sind für alle zugänglich. Man überlässt also nicht einfach den Atomkraftwerkbetreibern und deren Organisationen, wie etwa in der Schweiz der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, die Forschung. Während im Felslabor die einen noch mit Bohrkernen befasst sind, stößt etwas weiter ein Forscher ein Kabel in ein Bohrloch hinein.
Ich mache eine Videobefahrung mit der Kamera. Eine Videobefahrung mit der Kamera in das Bohrloch. Da können wir im tiefen Bohrloch gucken, wie da die Ausbrüche sind. Upala. Moment. Jetzt können wir in das Bohrloch schauen. Und schauen, was in dem Bohr los ist, also was man sonst nicht sieht. Ne? Das Gegenstück zu dem Kern.
Wonach suchen Sie?
Wir suchen jetzt nach Klüften oder halt nach Ausbrüchen in der Bohrung selber. Ne? Also das ist jetzt das Gegenstück zu dem Bohrloch, zu dem Kern, den wir rausgeholt haben. Und da können wir halt beobachten und gucken, wenn Ausbrüche sind, wo sind die Ausbrüche jetzt in dem Bohrloch tiefsten drin. Ne? Und das Gegenstück ist das ja hier, das ist jetzt in der Kamera. Ne?
Sie müssen sich bewusst sein, wir sind über 300 Meter unter Tage. Also wir haben hier sehr hohe Drücke, Gesteinsdrücke. Und sobald man natürlich etwas aufbohrt, entlastet sich eigentlich das Gestein um diesen neuen Hohlraum. Es gibt Risse, es gibt Ausbrüche. Und genau für dieses werden diese Videoaufnahmen auch gemacht.
Weshalb geht man jetzt davon aus, dass dieses Gestein, dieser Ton ideal wäre oder am geeignetsten wäre für eine Lagerung von radioaktivem Material?
Es gibt verschiedene Gründe, warum man den Ton gewählt hat. Das eine ist das Ablagerungsmilieu als solches. Marine Ablagerungen sind über große Distanzen mehr oder weniger homogen. Das ist ganz anders als bei kontinentalen Ablagerungen, wo sehr rasche Wechsel stattfinden. Wir Geologen sprechen dann von faziellen Wechsel, also Änderungen der Gesteine und der Gesteinseigenschaften. Je homogener, desto besser die Prognosen. Je heterogener, desto schlechter. Deshalb ist der Opalinuston an sich eben ein sehr, sehr gutes Gestein vom Ablagerungsmilieu her gesehen. Es gibt aber andere Kriterien auch. Es gibt die Kriterien eben der Quellfähigkeit, der Dichtigkeit des Tones. Ich glaube, da ist sich jeder Beobachter der Natur bewusst, Wasser, natürliches Quellwasser kommt dort, wo es Tonschichten hat, wo die Tonschichten dichten. Und das ist eine sehr wesentliche Beobachtung auch, gerade beim Opalinuston, bei allen Bauwerken, die man gemacht hat in der Schweiz. Der Opalinuston war, ob das jetzt bei Tunnel oder bei Eisenbahntunnels oder in Bohrungen, war der Opalinuston immer trocken.
Das sind Erkenntnisse, die man gesammelt hat im Laufe der letzten 100, 200 Jahre, vor allem im Tunnelbau, in der Schweiz vor allem. Aber weshalb hat man denn anfänglich auf kristallines Gestein gesetzt? Warum hat die Nagra auf kristallines Gestein gesetzt und nicht auf Opalin? Man hätte ja die Grundlagen gehabt, schon damals zu sagen, nein, das ist besser im Opalinuston.
In den 50er, 60er Jahren wurden weltweit ganz unterschiedliche Konzepte entwickelt. Da wurden verschiedene Gesteine angeguckt, kristalline Gesteine, Tongesteine, es wurde Salz natürlich, zum Beispiel in Deutschland und in den USA angeguckt, Tuffe und so weiter. In der Schweiz hat man sich lange Zeit am schwedischen Modell orientiert. Also man hat diese Ergebnisse, die eigentlich aus der schwedischen Forschung kamen, die weit voraus waren zu ihrer Zeit, dem Schweizer Programm, einfach übernommen. Und das erklärt, warum die Schweiz in den Anfangszeiten stark auf dem Kristallin fixiert war, obwohl man schon damals kritische Stimmen gehört hatte, die sagten, das Kristallin taugt in der Schweiz nicht, weil es eben verschiedenartig aufgebaut ist als in Schweden. Und Mitte der 80er Jahre haben dann die Sicherheitsbehörden interveniert und verlangt, dass eine Sedimentstudie erstellt wird. Die wurde dann 1988 dann von der NAGRA abgeliefert und in diesem spielte dann eben der Opalinuston auch eine große Rolle. Aber es hat nochmals fast 10 Jahre gebraucht, bis man dann auf den Opalinuston sozusagen umgestiegen ist. Also das war nicht nur so ein freiwilliger Entscheid. Man ist dann eigentlich, ich möchte fast sagen, auf den Opalinuston heraufgeschoben worden. Heute ist eigentlich anerkannt in der ganzen Geologengemeinschaft, dass der Opalinuston das Gestein ist, das die größten Aussichten hat darauf, als Wertgestein für hochaktive Abfälle gewählt zu werden.
Aber ich habe gemeint, in Deutschland setzt man auf ehemalige Salzbergwerke.
Salz ist ein hervorragendes Gestein. Es ist eben auch plastisch, wie der Opalinuston, also sehr viel plastischer sogar. Die Salzforschung hat in Deutschland Tradition. Es ist ein Land, das über sehr große Salzreserven verfügt, im Gegensatz zu der Schweiz. Wir haben hier auch Salzablagerungen, aber sie sind relativ geringmächtig und sie sind oberflächennah. Also in der Schweiz wäre es nicht möglich, in einer Salzformation ein Endlager anzulegen. Für hochaktive Abfälle selbstverständlich.
Aber jetzt sind ja da auch deutsche Forscher, die arbeiten im Opalin und nicht im Salz.
In Deutschland ist der Fächer sicher auch aufgegangen, nachdem man Probleme festgestellt hat bei Projekten wie der Asse. In einem alten Salzbergwerk wurden da in den 70er Jahren Abfälle eingelagert und man hat dann aber später festgestellt, dass Wasser in dieses Endlager eingedrungen ist und das hat sehr viel politische Remous, also es hat sehr viele politische Konsequenzen gehabt und Deutschland wird sich sicher in der nächsten Zeit die Frage stellen müssen, ob es allein beim Salz bleiben will oder ob es wie in der Schweiz eben auch den Fächer öffnen will auf andere Wertgesteine, namentlich den Ton. Und deshalb sind sie eben auch am Moteri-Projekt beteiligt. Es geht aber nicht nur darum, das Gestein zu untersuchen, es geht auch darum, hier Untersuchungen zu machen über Verfüllungen oder Demonstrationsobjekte oder um Verschließungstechniken und ähnliche Experimente.
Aber es ist ja verrückt, da muss jetzt innerhalb von, seien wir großzügig, von 50 Jahren Forschung muss entschieden werden, wie man hochradioaktives Material lagern will, das dann 10, hunderttausende Jahre gelagert werden soll.
Das ist eines der größten Probleme an sich der Wissenschaft und eines der größten Herausforderungen. Man hat also Zeitraffer-Experimente, die über eben wenige Jahrzehnte stattfinden und wir müssen Prognosen machen über Hunderttausende von Jahren. Das geht in dem Sinn, weil die Prozesse, die geologischen Prozesse sehr, sehr, sehr langsam ablaufen. Also gerade zum Beispiel in der Diffusion sind das Geschwindigkeiten, ich sage jetzt von vielleicht 1 Millimeter in 1000 Jahren. Aufgrund dieser Geschwindigkeiten kann man dann eben extrapolieren. Aber man muss sich bewusst sein auch, diese Experimente haben, durch das, dass sie eben Zeitraffer-Experimente sind, auch eine, ich würde mal sagen, begrenzte Gültigkeit. Man muss vorsichtig sein mit den Interpretationen und man muss sie auch mit verschiedenen Typen Experimenten und mit verschiedenen Methoden validieren. Erst dann bekommt man eine gewisse Sicherheit, dass man auf dem guten Weg ist. Aber Sie haben recht, es ist ein grundsätzliches Problem, ich glaube, es ist ein neuartiges Problem, dass eine Gesellschaft eine Technik entwickelt, welche Restprodukte überlässt künftigen Generationen. Ich würde mal schon sagen, für 10.000 Jahre wäre das ein unermesslich langer Zeitraum. Das ist der Zeitraum, der seit dem Neolithikum vergangen ist.
Inzwischen hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte einiges geändert. Und es fällt einem nicht schwer, sich weitere Veränderungen für die nächsten 10.000 Jahre vorzustellen. Markus Buser, der Geologe und Soziologe.
Die Frage stellt sich eigentlich bei diesen langen Zeiträumen, was wollen wir machen? Wollen wir diese Abfälle in ein Tiefenlager tun, also der Natur übergeben, in einer gewissen Tiefe, in einem Gestein, oder wollen wir sie in der Obhut der Gesellschaft lassen? Und das ist eine Grundfrage, die in der Schweiz sehr heftig debattiert wurde, also dieses Hüten an der Oberfläche. Und es ist klar, dass man nicht auf die Dauer hüten kann. Wir müssen eine Lösung finden, wo man diese Abfälle der Obhut, der direkten Obhut einer Gesellschaft entzieht. Dass diese Gesellschaft eine Erinnerung an diesen Standort haben soll, ist wichtig und auch sicherheitstechnisch von großer Relevanz. Also man sollte sicherstellen, dass man dann nicht in 1000 oder 5000 Jahren auf der Suche nach geothermischer Energie dann ins Lager bohrt. Und zu diesem Zweck sollte man dann eben diese Markierungen an der Oberfläche oder oberflächennah anbringen im Hinblick darauf, dass ein solches Szenario unterbunden werden kann.
Also man weiß ja nicht, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Man weiß nicht, was in 100 Jahren sein wird. Man kann sich mit viel Optimismus vorstellen, das ist etwa wie bis jetzt, nur noch viel schöner und prächtiger. Wenn man 1000 Jahre mal nimmt, da ist gut möglich, dass es nichts mehr gibt von unserer Zivilisation. Es gibt aber noch die Endlager. Und wenn es dann noch Menschen gibt, haben die da ein Erbe von uns, von dem sie vielleicht gar nicht wissen, wie man mit dem umgeht?
Das ist das Negativszenario, das ist das absolute Katastrophenszenario, das man sich vorstellen kann. Es gibt einen Bruch in der Geschichte und es gibt einen absoluten Rückschritt. Es gibt eine spätere Zivilisation, die man vielleicht primitiv in Anführungszeichen nennen kann, aber die vielleicht Fähigkeiten hat, mit primitiven Techniken in das Lager einzudringen. Und das ist an sich das Horrorszenario, das die Forscher eben auch beschäftigt. Also wie kann man dann verhindern oder versuchen zu verhindern, eben mit Markierungstechniken, dass ein solches Szenario eben nicht Wirklichkeit wird. Wenn man die Menschheitsgeschichte aber gesamthaft anguckt, dann hat man doch den Eindruck, trotz aller Bruchsituationen, die sich in diesen 10.000 Jahren nachvollziehbarer Geschichte ergeben haben, dass doch eine gewisse Entwicklung stattfindet. Und ich selber bin da nicht so total pessimistisch in Bezug jetzt auf das Auslöschen der Menschheit. Der Mensch ist ein unsäglich anpassungsfähiges und kreatives Wesen. Und ich denke nicht, dass er sich so schnell aus der Erdgeschichte verabschieden wird, wie das eben vielfach dargestellt wird. Aber wir müssen auch dieses Szenario einer möglichen Katastrophe prüfen und eben die Voraussetzungen schaffen, dass das nicht so Erblast für künftige Zivilisationen wird.
Man stellt sich vor, dass man an der Oberfläche der nuklearen tiefen Endlager den Ort so markiert, mit Stelen etwa, dass auch künftigen Generationen klar wird, dass im Untergrund Gift vergraben ist. Aber schon für die allernächste Zukunft stellt sich die Frage, wie und ob überhaupt die Endlage mit den elektronischen Mitteln des 21. Jahrhunderts überwacht werden können.
Wenn ich daran denke, dass wir schon Software, die 20 Jahre alt ist, nicht mehr lesen können und nicht mehr verstehen, wie machen denn das Menschen in 100 Jahren?
Sie sprechen ein Kernproblem an. Ich habe dazu keine Antwort. Ich kann höchstens hoffen, dass man in der Tradition der Datenaufbewahrung eigentlich bei dem bleibt, was wir hatten, dass man rekonstruieren kann, dass man die wesentlichen Linien erkennen kann, die die Menschen von früher gemacht haben. Aber das ist wirklich diese Archivierungsprobleme, das sieht man auch bei Deponien, die sind enorm. Und man hat das Problem bei den radioaktiven Abfällen erkannt, aber man sieht auch, dass wir beispielsweise, wenn wir jetzt in die Frühgeschichte der radioaktiven Abfälle der Schweiz zurückblicken, da gibt es gewaltige Datenlöcher. Und es ist wirklich eines der Grundprobleme, eben diese Archive über die Zeit ajour zu halten, die Datenträger ajour zu halten. Eben heute ist alles auf elektronischen Datenträger gesichert und das ist wirklich ein großes Problem.
Warum denn nicht die eigentlichen Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen, ganz nach dem Verursacherprinzip?
Grundsätzlich ist das Verursacherprinzip etwas Sinnvolles, aber es gibt einen gefährlichen Faktor drin, das ist der Zeitfaktor. Wenn Sie wie bei den radioaktiven Abfällen Zeiträume von, ich sag mal, 10.000 Jahren betrachten, dann kann ein Verursacherprinzip gar nicht mehr funktionieren, weil der Verursacher wird, beispielsweise Schweiz, vielleicht in 100, 200 Jahren gar nicht mehr existieren. Und von dort her, denke ich, ist das wirklich ein sehr, sehr großes Problem, die Verantwortung heute richtig zu verteilen. Ich glaube, wir müssen sorgsam mit den Problemen umgehen, dass eben nicht das was passiert, was schon bei den Deponieplanungen, den falschen Deponieplanungen in Köln oder in Bonfol passiert, ist nämlich, dass man Konzepte umgesetzt hat, die nicht reif waren oder die eben fehlhaft waren. Also von dort her, denke ich, ist eine sehr enge, eine sehr kritische Begleitung des Verursachers genau aus diesem Grunde absolut notwendig.
Das Gleiche gilt für die Forschung. Man kann ja sagen, die AKWs sollen doch selber forschen und untersuchen, wie sie am besten ihre Abfälle lagern. Da braucht es nicht noch Geld vom Staat.
Ich denke, es braucht Geld vom Staat. In der Schweiz ist es ja so organisiert, dass das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat die Kontrolle des Verursachers, also der NAGRA, sicherstellt. Aber parallel dazu gibt es eine zweite Meinung, die eingeholt wird, nämlich über die Kommission Nukleare Sicherheit. Also man näht diesbezüglich schon doppelt, weil man sich bewusst ist, dass eben Risiken bestehen, dass man eben gewisse Sachen übersehen könnte. Ich glaube, es ist sehr wichtig, auch dass seitens des Staates eine neutrale oder unabhängige Forschung stattfindet, die Gebiete aufgreift, die ja nicht im Interesse der NAGRA sein können, beispielsweise die Frage der Langzeitmarkierung von Endlagern. Es gibt da verschiedene Fragestellungen. Da denke ich, ist eine staatlich finanzierte Forschung eher in der Lage, wirklich die Probleme herauszuarbeiten und Lösungen anzubieten. Und da greift mir das Verursacherprinzip zu kurz.
Aber umgekehrt, zum Beispiel in Frankreich, das ist eine große Atomenergiemacht, da kann man sich doch gut vorstellen, dass der Staat sagt, so, wir haben jetzt genug geforscht, bitte jetzt baut das Endlager.
Das ist so, das ist dann die andere Gefahr von staatlichen Instanzen, die dann sehr autokratisch entscheiden und die dann eben auch fehlentscheiden. Also wir haben dieses Beispiel konkret in Russland, also hier sind Umweltsünden begangen worden im Bereich der Entsorgung, die haarsträubend sind, also übrigens auch in Amerika, also in den USA. Das sind Umweltsünden, die im Zeichen der Zeit standen. Man macht es eben so in den 50er und 60er Jahren. Man verpresste die Abfälle in alte Bohrlöcher von Ölfeldern. Man hat beispielsweise auch hochaktive Abfälle im Meer versenkt. Das ist für uns heute unvorstellbar und man muss sagen, das wurde effektiv auch vom Staat gemacht. Es gibt sicher keine Ideallösung, aber ich glaube, es ist wichtig sicherzustellen, soweit als möglich eben, dass verschiedene Akteure in verschiedener Art und Weise beteiligt sind an einem solchen Prozess und dass genügend Ressourcen vorhanden sind, um diese Arbeit zu machen.
An dieser Arbeit sind die Forscher im Monterrey-Felslabor bei Saint-Ursanne. Wenn man zufriedenstellende Lösungen für ein Endlager haben wird, wird man auch eine demokratische Auseinandersetzung für einen Standort für ein Endlager führen müssen. Der Monterrey, wo sich das Felslabor befindet, kommt als Standort nicht in Frage, weil man, wie gehört, horizontal geschichteten Opalinuston sucht, nicht gefalteten wie im Monterrey. Eine Schweizer Gemeinde, die auf solchem Ton liegt, wird also den schwarzen Peter ziehen. Schließlich werden auch alle politischen Kräfte des Landes beim Endlagerproblem mitarbeiten müssen, was die allermeisten Atomkraftwehrgegner gegenwärtig nicht tun wollen. Zuerst muss das Kapitel Atomkraft endgültig abgeschlossen werden. Erst dann reden wir über die Endlagerung des Atomabfalls, heißt es im rot-grünen Lager. Und solange niemand eine Lösung für den Abfall hat, so lange hält der Druck gegen die Atomkraftwerke an.
Es ist wichtig, dass diese Positionen von Linksgrün überdacht werden. Wir haben das Problem. Wir werden es nicht entschärfen, wenn wir jetzt die Atomkraftwerke, sei es schließen oder eben keine neuen zulassen. Das ist eine andere Diskussionsebene. Und ich denke, wir müssen uns darauf konzentrieren, möglichst gezielt und rasch jetzt eigentlich eine Lösung, eine tragfähige Lösung zu erarbeiten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.